Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist Mixing Senses, der Podcast zum Kunstprojekt Visons. Ich bin Benjamin und ich freue mich, dass ihr es hierher geschafft habt. Und ich freue mich umso mehr, dass ich es geschafft habe, nach einer deutlich längeren Pause als beabsichtigt, ja, wieder zu euch zu kommen. Lasst mich kurz ein paar Worte dazu verlieren, was hier eigentlich los ist. Dieser Podcast begleitet nämlich das digitale Kunstprojekt Visons Mixing Senses von Leon, Guido und meiner Wenigkeit. Wir wollen uns kreativ damit auseinandersetzen, wie wir Musik wahrnehmen, was Musik auslöst und was digitale Technik daran verändert. Wir wollen versuchen, den sinnlichen Code der Musik zu entschlüsseln und neu abzumischen. Mixing Senses eben. Und dafür haben wir eine digitale Ausstellung gestaltet und wir laden euch herzlich ein, teilzunehmen und mitzumachen auf www.mixing-senses.art. Ja, und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt oder das Team kennenlernen möchtet, könnt ihr euch auch die erste Episode dieser Podcast-Reihe anhören, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Dieser Podcast wird unterstützt von Cyanide. Vielen Dank dafür. Cyanide, das ist ein Musiktech-Startup aus Berlin und Mannheim, das Unternehmen aus der Musik- und Kreativwirtschaft beim Übergang ins KI-Zeitalter unterstützt. Dafür entwickelt Cyanide Algorithmen zur Verschlagwortung und Empfehlung von Musik. Das bedeutet, dass die KI von Cyanide Musik direkt, ja, anhören kann und zum Beispiel sagen kann, welche Stimmung, Genre oder Tonart in einem Musikstück vorkommen. Außerdem kann sie akustische Ähnlichkeiten zu anderen Titeln herstellen und das nutzen beispielsweise verschiedene Unternehmen, darunter der SWR oder die DJ-Plattform BPM Supreme, um ihre Kataloge per Stimmung oder Similarity Searches besser durchsuchbar zu machen. Cyanide beschäftigt sich also damit, wie sich die professionelle Arbeit mit Musik durch Technologie erleichtern lässt. Das ist wichtig in einer Zeit, wo noch nie so viel Musik verfügbar war wie heutzutage. Mehr Infos dazu gibt's auf cyanide.ai. Es ist eindeutig, dass Kunst und Kultur auch auf unseren digitalen Endgeräten Platz hat. Nur welchen? Was sind herausragende Beispiele im Netz für Kunstanwendungen? Was verändert sich vielleicht ganz grundlegend durch die Covid-19-Pandemie dabei? Welche Trends zeichnen sich ab? Was können wir als freie Kunstschaffende lernen? Was wünschen wir uns? Was können wir uns abschauen? Worauf haben wir Lust? Ja, diesen Fragen versuchen wir uns in aller Bescheidenheit in dieser Podcast-Episode zu nähern. Und zwar im Gespräch mit Amanda vom Blog Art und Akten. Amanda ist Kunst- und Kulturbloggerin und Studentin der Kunstvermittlung und damit angehende Kulturmanagerin. Sie beschäftigt sich mit jungen MedienkünstlerInnen und aktuellen digitalen Trends im künstlerischen Schaffen und der Kunstvermittlung. Ja, wir werden hören, dass sie sich dabei vor allem für die Momente interessiert, wenn Kunst ihre reine digitale Gestalt verletzt und sich von den Bildschirmen aufmacht in den physischen Raum, sei es mittels Augmented Reality-Anwendungen, als Skulpturen, Projektionen oder ja, was uns in der Zukunft sonst noch erwarten wird. Wir sprechen über Faktoren, die digitaler Kunst und Kultur auch nach der Pandemie zur breiter Sichtbarkeit und Erfolg verhelfen könnten. Dazu tauschen wir uns zu tollen Beispielen aus dem Bereich der Kunstvermittlung einerseits, die uns begeistern und heute schon zeigen, was alles möglich ist, was gut funktioniert und was vielleicht die Herausforderungen sind, die man lösen muss. Und wir widmen uns der Faszination Netz, Computer und Medienkunst, schauen uns verschiedene Werke an und fragen uns, was inspiriert uns daran, was gefällt uns besonders und warum ist das so? Wie wandelt sich digitale Kunst und Kultur gerade? Welche Veränderungen können wir erkennen? Sei es in der Wahrnehmung von Digitalkunst, in der Öffentlichkeit, bei uns persönlich, sei es in den rechtlichen, ökonomischen Rahmenbedingungen oder in der künstlerischen Bildung und Ausbildung von MedienkünstlerInnen. Und vielleicht können wir uns ein paar Dinge merken und lernen für unsere eigenen Online-Kunstprojekte. Am Anfang geht es nämlich um das neueste Vorhaben von Art und Akten, eine Online-Collection für junge KünstlerInnen, frisch von der Hochschule oder Uni oder Leute mit kleinem Netzwerk, die Kunst vielleicht auch nebenbei machen und die es bisher schwer haben, sichtbar zu werden. Ja, kurz entschuldigen muss ich mich noch, weil ich in dieser Folge ein wenig schnell rede, hin und wieder, habe ich gemerkt. Und ich verschlucke sogar ein paar Wortendungen, also wenn ihr mich zwischendurch nicht richtig versteht, bitte nicht wundern, liegt total an mir. Und das wird auch wieder besser werden. Jetzt aber viel Spaß bei dieser Episode. Auf Instagram, Digital Art and Culture. Ihr Blog heißt Art und Akten. Ich spreche mit Amanda. Hallo.
Hallo.
Ich habe in meinem Leitfaden, den ich ja immer habe für diese Interviews in unserem Podcast, stehen, dass du Kunst- und Kulturbloggerin einerseits, andererseits Expertin für Kunstvermittlung. Wäre das gelogen, wenn ich dich jetzt so vorstelle in dem Podcast?
Das ist sehr schön, das ist sehr schmeichelhaft. Ich freue mich, dass du mich so vorstellst. Ich würde sagen, so ganz weit bin ich noch nicht. Wir haben jetzt angefangen mit dem Kulturblogging auf unserem Blog Art und Akten. Und ja, ich bin Studentin der Kunstvermittlung und des Kulturmanagements in Düsseldorf. Und ja, ich habe mich einfach damit beschäftigt, wie so neue Medien funktionieren, was so die Geschichten und Hintergründe sind. Und ja, und da bin ich irgendwie zum Bloggen gekommen und ich fühle mich da aber auch sehr wohl und ja, freue mich, dass das so funktioniert für mich.
Ja, das ist auch so, über diesen Weg sind wir auch aufeinander getroffen, über das Blogging, weil wir für die gleiche Blogging-Plattform, The Article, Texte geschrieben haben. Und da bin ich auf deine Texte gestoßen und fand es sehr schön, diese Perspektive der Kunstvermittlung auf die aktuellen Themen, die uns jetzt auch im Rahmen von unserem Projekt Vison bewegen. Und deswegen war eigentlich der gedankliche Schritt nicht weit, zu sagen, okay, lass uns doch über genau dieses Thema podcasten und lass uns genau diesen Wandel von digitalen Kunst- und Kulturangeboten, vor dem wir uns gerade sehen, miteinander besprechen.
Ich freue mich auch total, hier zu sein und mit dir darüber zu reden und weil mir das Thema auch wirklich sehr am Herzen liegt und ich finde, in Deutschland wird es noch viel zu wenig besprochen. Also es ist im Kommen, aber auch was das Kulturblogging angeht, da ist, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, bei dir hier zu sein.
Ja, das ist schön. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Vielleicht sprechen wir auch noch mal direkt darüber. Dein Blog, euer Projekt, Art und Akten. Was ist so der Grundgedanke? Wo wollt ihr damit hin? Was hat dich bewogen, das wirklich so jetzt regelmäßig zu machen?
Also Art und Akten, ja, kann ich gerne so beschreiben, dass es eine Plattform ist für junge Künstlerinnen und Künstler, für Kulturschaffende und auch für Kulturliebhaberinnen. Und wir haben zum einen den Blog, mit dem Blog sind wir gestartet. Und ja, dort schreibe ich eigentlich so zu meinen Lieblingsthemen, die mir so im Alltag begegnen und mit denen ich mich im Studium beschäftige, Artikel. Aber wir bekommen auch zahlreiche Zusendungen mittlerweile von Künstlerinnen und Künstlern von der ganzen Welt. Also das reicht von Hongkong bis nach London und wir freuen uns da total drüber, dass wir so einen Zulauf bekommen haben jetzt über die letzten Monate. Und das ist einfach eine sehr schöne Sache und wir freuen uns auch sehr, dass einfach das Interesse besteht, die Kunst mit uns zu teilen und mit unserer Community. Und das ist sehr schön, dass das einfach für uns mit unserem Blog sehr gut funktioniert.
Ja, vielleicht sagst du auch mal ganz konkret, was ist so das Themenspektrum, was euch oder was dich jetzt im Moment so beschäftigt hat in den letzten Wochen, Monaten? Was sind da so die großen Linien, sag ich vielleicht mal, oder konkrete Beispiele, die du thematisiert hast?
Ja, kann ich gerne machen. Also im Großen und Ganzen geht es ja bei uns um Medienkunst und digitale Kultur. Wir haben über ja verschiedene Themen schon geblockt. Also was hatten wir denn zum Beispiel als letztes? Als letztes hatten wir ein Performance-Kollektiv aus Hamburg. Und diese Gruppe hat zum Beispiel in Zusammenarbeit mit einem Büro für Typografie eine Doppelseite in einem Magazin gestaltet und hat dort ja mit Augmented Reality gearbeitet. Das heißt, wenn man die Seite scannt, dann hat man quasi die Performance nach Hause bekommen in die Zeitschrift. Das fand ich sehr schön. Wir haben aber auch Themen, wie letztens, genau, diese Woche kam ein Artikel zu den NFTs und was der Hype dann eigentlich so bedeutet. Das ist ja momentan in aller Munde mit der Krypto-Art und darüber schreiben wir. Wir schreiben aber auch über Online-Dating, wie das mit digitaler Kultur zusammenhängt, was das für uns bedeutet. Und wir sind da eigentlich sehr breit aufgestellt und alles, was uns so bewegt, uns so begegnet, greifen wir auf. Was wir auch hatten, ist zum Beispiel von wegen Lisbeth. Das fand ich auch ein sehr schönes Thema. Das hatten wir auch relativ am Anfang bei unserem Blog besprochen. Da ging es gerade los mit der Corona-Krise. Und von wegen Lisbeth hat dann ein visuelles Tourtagebuch veröffentlicht auf YouTube. Und dann hatte man so ein bisschen Clubkultur und Konzerte für zu Hause und das fand ich auch ein sehr schönes Projekt.
Das muss man vielleicht noch mal für die, die es nicht kennen, noch mal sagen. Also von wegen Lisbeth ist, wenn ich es richtig weiß, eine Band. Ne? Also
Genau,
ja,
ja.
genau. Genau, nur für die, damit wir auch alle Zuhörenden, die gerade dabei sind, mit an Bord haben. Also man sieht eine sehr große Bandbreite und eben auch ja nah am Zeitgeist, würde ich sagen. Weil das ist auch, glaube ich, ein Thema, das uns jetzt in unserem Gespräch beschäftigen wird. Es hat sich ja so einiges getan über dieses letzte Jahr in Sachen digitale Kunst- und Kulturangebote. Und ja, das ist auch eine Sache, die euch jetzt beschäftigt hat. Also bevor wir jetzt sozusagen in das Thema einsteigen, vielleicht noch ein Punkt zu euren weiteren Plänen, die ich ja auch schon, ja, wo ich ja auch schon einiges dazu erfahren durfte. Ihr hegt ja ein bisschen den Plan, so ein eigenes Netzwerk, eine eigene Kollektion für KünstlerInnen aufzubauen. Willst du da vielleicht
Genau.
ein bisschen was zu dieser Idee noch sagen, weil ich die auch sehr interessant und faszinierend finde, so Grassroots-mäßig aus dem Blog heraus, ja, sowas, so eine ja, digitale Webgalerie aufzubauen.
Genau. Ja, ich kann das gerne kurz erklären. Und zwar mit unserem Blog, das hat bei uns so angefangen, dass wir erstmal, also ich habe über Corona und Corona-Krise sehr viel in der Zeitungsartikel gelesen zu digitaler Kunst und Kultur. Und das hat mich einfach interessiert, weil es durch die Corona-Krise ja so viele Lücken gegeben hat. Also man konnte nicht ins Museum, man konnte nicht zu Konzerten und so weiter. Und da kamen wir dann eigentlich auf Nachfrage dann auch dazu, dass wir wirklich einen eigenen Blog mit eigenen Texten schreiben. Und die Collection, die wir jetzt aufbauen, das ist quasi eine digitale Sammlung für Künstlerinnen und Künstlern, über die wir schreiben bei uns auf dem Blog. Und wir wollen den Kulturschaffenden die Möglichkeit geben, ihre eigenen Kunstwerke über uns ja anzubieten und zu verkaufen. Weil wir haben das Gefühl, dass Absolventinnen, Studentinnen, Young Professionals nicht so viel, also nicht keine so große Chance bekommen, ihre Kunstwerke anzubieten, zumal die Galerien ja wirklich hohe Provisionen nehmen und nicht jeden Künstler und Künstlerin unter Vertrag nehmen. Und da wollen wir jungen Künstlerinnen einfach eine Plattform bieten. Und das Ding ist bei uns, wir haben viel recherchiert, wir haben uns viele Online-Galerien und Auktionshäuser angeguckt und Da haben wir rausgefunden, dass für uns die ja, schönste Möglichkeit ist und die interessanteste Möglichkeit, mit Augmented Reality zu arbeiten.
Ja.
Das ist quasi eins unserer Lieblingsthemen. Und genau so kann man dann die Kunstwerke auch nach Hause holen, ins Büro holen, auch ins Atelier holen und einfach angucken, wie die Werke ja zu Hause wirken. Und dafür muss man nicht zu Vorbesichtigungen, zu Auktionshäusern gehen, um sich die Werke anzugucken. Aber uns ist auch ganz wichtig, dass wir natürlich nicht das das Werk, das wirkliche Werk ersetzen wollen. Also wir wollen jetzt keine digitale Kunst in dem Sinne verbreiten, sondern es soll wirklich noch die physischen Originale geben, die wir dann anbieten, aber dass man sie dann auch nach Hause holen kann.
Also als Kunstdruck, als Print, als mit Datenträger versehen und so weiter.
Genau,
Ja.
ja.
Ja, interessant. Also Augmented Reality quasi die Idee, ja, so eine Verbindung zu schaffen zwischen dem digitalen Raum und dem physischen Kunstraum, der zu Hause sein kann, der in der Öffentlichkeit sein kann. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt rausgehört habe.
Genau.
Fasziniert jetzt euch in dem Projekt ganz besonders.
Auf.
Was ich ganz cool fand in dem Zusammenhang, wir hatten ja auch schon einmal im Vorgespräch sozusagen privat darüber gesprochen, ist, dass das einerseits eben so eine Plattform ist für Öffentlichkeitsarbeit, die ihr euch da vorstellt, aber auch andererseits ja wirklich so einen Austausch moderieren wollt, dass die Collection nicht nur so eine Galerie ist, die da eben im Internet so hängt, die mich mir mit einem Smartphone irgendwie nach Hause holen kann per Augmented Reality oder welches Endgerät auch immer, sondern dass auch die Künstler sich gegenseitig kennenlernen sollen und in den Austausch kommen sollen. Das fand ich persönlich einfach ganz spannend, dass man das mit so einem Community-Gedanken oder so einem Netzwerk-Gedanken dann noch erweitern kann.
Ja, also auf jeden Fall, das ist uns auch sehr wichtig, dass wir in Austausch gehen, dass wir netzwerken, auch wenn es jetzt nur in Videocalls endet.
Ja.
Aber ist es trotzdem ganz wichtig, sich mit den Kulturschaffenden auszutauschen und dass sie auch die Möglichkeit haben, sich untereinander auszutauschen. Und deswegen arbeiten wir auch gerade an so einem kleinen Begleitprogramm und an Netzwerkveranstaltungen, die dann auch im Laufe des Jahres veröffentlicht werden.
Gut, ihr habt das jetzt, also es ist jetzt im Aufbau, die Collection und wird nach und nach kommen. Wie kann man euch unterstützen? Wie kann man das Projekt verfolgen, wenn man das irgendwie cool findet und Lust darauf hat?
Also unterstützen kann man uns natürlich, indem man uns ja auf unserer Webseite besucht und unsere Artikel liest. Und bei Instagram sind wir sehr aktiv. Momentan noch nicht so, wie wir gerne wollen. Also wir arbeiten da auch noch an der Strategie, aber da sind wir auf jeden Fall, was Social Media betrifft, am aktivsten. Und da kann man uns einfach eine Direct Message schreiben. Man kann uns Kunstwerke und Ideen zusenden, Projektvorschläge zusenden, auch Kooperationsanfragen, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Konzept zu schreiben. Das haben wir jetzt auch schon letztens für eine Künstlerin gemacht. Und dass man einfach mit uns in Dialog tritt und einen Austausch. Und ich glaube, dass ja, das unterstützt nicht nur uns, sondern auch die Kulturschaffenden. Und ja, uns ist das wirklich sehr wichtig. Und das ist auch einfach eine schöne Sache. Jetzt als Kulturmanagerin oder angehende Kulturmanagerin liegt mir das dann wirklich sehr am Herzen, auch wirklich in den Austausch zu gehen.
Ja, cool, prima. Also wirklich eine Infrastruktur sozusagen, Angebot als ja, Verbreitung, als Multiplikator zu dienen oder als Multiplikatorin natürlich zu dienen und da junge Kunstschaffenden, junge KünstlerInnen unter die Arme zu greifen. Wir wollen uns ein bisschen so jetzt von der ganz konkreten Projektidee ein bisschen abwenden und übergreifenderes Thema beginnen, das jetzt mal hochtrabend hier auf auf meinem Zettel digitale Kunst- und Kulturangebote vor, während und nach der Pandemie genannt habe. Ich weiß, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht alles völlig ja völlig erschöpfend hier besprechen können. Ausreichend und in der Tiefe, die nötig ist. Aber wir können verschiedene Themen Aspekte gewissermaßen anschneiden und ja, vielleicht auch so, wie du eben gesagt hast, so einen Austausch schon anregen, wenn andere da draußen noch weitere Eindrücke haben, Ideen oder Beispiele, was man gut machen kann, was man nicht gut machen kann. Ja, starten wir einfach mal mit einer Frage, die, glaube ich, ganz viele natürlich beschäftigt aktuell. Also im Zusammenhang mit Kunst im Digitalen. Digitale Kunst ist natürlich jetzt das, du hast es vorhin genannt oder vorhin gesagt, dass Lücken entstanden sind, natürlich in der Zeit, in der wir ja uns nicht begegnen können, in der Zeit, in der Präsenz sozusagen gefährlich geworden ist. Uns bleibt nichts anderes übrig, als stark auf digitale Formate zu setzen, die eben auf Distanz funktionieren. Im Prinzip Medienkunst, Kunst auf Bildschirm, Kunst über Interfaces, Kunst über Töne auch zum Beispiel. Was hat sich in den vergangenen Monaten so grundlegend verändert? Gibt es da was oder ist eigentlich nur alles gleich geblieben und wir kehren zurück, wenn wir wieder können, in die Museen und können so tun, als ob nichts geschehen wäre?
Ja, das finde ich eine sehr spannende Frage. Ja, also ich glaube, was sich vor allem hier in Deutschland geändert hat, ist die Offenheit gegenüber Medienkunst und neue Formen der digitalen Kunstvermittlung. Vor allem auch bei öffentlichen Trägern. Da ist es meistens so ein bisschen schwierig oder auch ja, bei Museen, wo eine sehr starke Hierarchie noch herrscht oder Traditionen gepflegt werden, was ja eigentlich gar nicht schlimm ist. Es ist auch sehr schön, aber das versperrt manchmal so ein bisschen ja, die Innovation. Und da ist es dann doch sehr schön, dass das quasi so ein Weckruf war, auch für diejenigen, die vielleicht noch nicht den Schuss gehört haben. Und sich da so ein bisschen mit auseinanderzusetzen, auch wenn es nur über Social Media ist oder Online-Führungen, das ist auch sehr schön, dass das jetzt so praktiziert wird. Und ich hoffe, dass das weiterhin bestehen bleibt, dass das ausgebaut wird. Und da sind ja wirklich ganz tolle Projekte entstanden, die man vielleicht ohne Corona-Krise gar nicht so in Anspruch genommen hätte. Also das geht. Für mich persönlich ging das los mit dem Offstage-Podcast der Elbphilharmonie. Ich bin jetzt kein großer Konzerthaus- oder Operngänger in, aber ich muss sagen, das hat mir das Haus viel, viel näher gebracht. Ich konnte viel mehr auch mich quasi so in die Stadt hineindenken, in die Stadtkultur und auch ins Opernhaus selbst. Und man konnte bei der Elbphilharmonie dann auch eine Tour machen durch das Haus. Das hätte ich wahrscheinlich jetzt, ohne die Corona-Krise, hätte ich das wahrscheinlich jetzt nicht in Anspruch genommen oder hätte mich jetzt nicht irgendwie bei YouTube dran gesetzt und hätte das gegoogelt. Also das ist schon sehr schön, dass das einfach, dass das Angebot da ist. Was halt jetzt noch die Frage, ja, was die Frage aber mit sich bringt, ist, sind diese Angebote, sollten die kostenlos sein oder nicht? Das ist, glaube ich, so die Sache, die man sich, ja, die man sich fragen sollte, wenn es darum geht, wie das in Zukunft aussehen sollte. Weil jetzt wird ja einfach vieles nicht monetarisiert und gesagt, wir stellen es zur Verfügung. Und da muss man dann, glaube ich, in den Diskurs treten. Was können wir denn kostenlos anbieten und was nicht?
Ja, vielleicht ganz kurz, bevor wir das weiter vertiefen, was wird denn gemacht bei diesem Offstage-Podcast? Vielleicht in ein, zwei Sätzen, damit man sich so ein bisschen ein Bild machen kann, auch wenn man es jetzt nicht selbst gehört hat.
Ja, das ist ein Format, es ist ein Interview-Podcast. Da wird zum Beispiel auch über Musik gesprochen. Musik, die von KI, also von künstlicher Intelligenz komponiert wurde.
Okay, verstehe.
Und genau, und wie das mit der Stadt und mit der Stadt Hamburg zusammenhängt, dann wird zum Beispiel ein, oh Gott, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ein Tontechniker wird da zu Rate gezogen oder jemand aus der IT-Abteilung und er erklärt das dann nochmal aus seiner Sicht und was das für das Konzerthaus bedeutet.
Okay, ja, super spannend. Also da auf gerne, das habe ich mir jetzt auch notiert, also gerne mal da reinhören.
Ja.
Genau, zurück zu dem Thema Monetarisierung. Das ist natürlich was, was ja auch außerhalb von dem Kulturbereich irgendwie ja virulent ist. Also einfach so Stichwort Paywall und Nachrichtenseiten, Medienseitenangebote, die damit ja auch zu kämpfen haben. Also was können wir hier eigentlich frei rausgeben, weil die Leute sind halt einfach gewöhnt, dass sie auf einen Link klicken und da kommt dann was. Und andererseits steckt da mega viel Arbeit drin und wir können nicht alles irgendwie querfinanzieren über Sponsoring oder Förderung und wie auch immer, sondern müssen auch mit der ja mit den Angeboten, wo wir viel Arbeit auch reingesteckt haben, irgendwie das auch wieder refinanzieren und Geld verdienen, damit sich das überhaupt tragen kann. Ja, das ist natürlich eine krasse
Genau,
Frage,
ja.
weil es gibt halt super viel Kostenloses, würde ich mal sagen, was auch irgendwie gut ist. Und die Frage, die sich ja immer stellt, ist natürlich jetzt auch keine Rocket Science, aber ich assoziiere jetzt mal ein bisschen frei, ist natürlich, wieso sollte ich für irgendwas Geld ausgeben, wenn ich bei der Website um die Ecke so ein ähnliches Angebot auch kostenlos bekomme?
Genau,
Ja.
das ist halt die große Frage. Und wir diskutieren hier auch immer, ich mit meinem Freund, der unterstützt mich auch ganz tatkräftig bei unserem Blog, der ist quasi unser technischer Leiter. Und da sitzen wir dann auch abends und ja, und diskutieren, weil er hat dann nochmal einen ganz anderen Standpunkt. Er kommt aus dem Maschinenbau und ich aus der Kunst und Kunstgeschichte. Und da ist der Diskurs natürlich sehr schön, den wir uns halt auch wünschen würden mit Kulturschaffenden.
Ja.
Das ist eine große Frage und wir haben auch noch keine Antwort gefunden. Für manche Angebote würden wir einen kleinen Preis zahlen, für andere einen großen Preis, für andere gar nichts. Und ja, ich glaube, da ist jetzt die Herausforderung, wie das in Zukunft laufen wird.
Ja, okay, also das ist, glaube ich, auch einfach so eine, wie du jetzt auch sagst, quasi so eine Zukunftsfrage. Also daran, das ist, glaube ich, so ein Parameter, an dem es sich messen wird, wie ja nachhaltig sozusagen dieser Aufbruch ins Digitale sich gestalten lässt. Oder wie, ja, wie langfristig sozusagen solche Projekte, die jetzt im Zuge der Pandemie entstanden sind, dann auch beibehalten werden. Was wären denn aus deiner Sicht noch andere Faktoren, die da gewisserweise so Zukunftsfragen sind, so Fragen sind, die sich jetzt noch rauskristallisieren, wo sich dran entscheidet, ob die digitalen Angebote jetzt, sagen wir mal, wirklich so von öffentlichen Trägern, das ist, glaube ich, das Sichtbarste. Zur freien Szene können wir ja dann doch vielleicht noch kommen, aber so diese, ja, diese Fragen, die sich einfach stellen. Also für mich ist sowas wie Usability da
Ja.
was, was sich einfach zeigt oder dass es ansprechend gestaltet ist. Und das zeigt sich ja immer mehr, dass die Leute mittlerweile auch einfach daran gewöhnt sind, dass eine Webseite super funktioniert auf allen Geräten, die man so hat. Und auch irgendwie überraschende Features bietet. Das ist, glaube ich, was, was noch unterschätzt wird in dem ganzen Bereich. Dass es nicht einfach nur reicht, irgendwie einen Guide zum Beispiel als PDF anzubieten, den ich mir dann runterladen kann, sondern dass das auch irgendwie durchsuchbar sein muss, dass ich mir das zum Beispiel auch anhören kann, jetzt zum Beispiel als Podcast und so weiter. Das sind solche Themen, die, glaube ich, auch jetzt, wenn wir wieder in die Museen zurückkehren können, ganz, ganz entscheidend sind, auch für kleinere Museen zum Beispiel. Die großen machen das ja schon. Aber ja, was einfach digitale Angebote sind, die ein Standard werden können.
Genau. Also ich habe das vor allem gesehen, jetzt gar nicht so im musealen Bereich, sondern auch was so die Modeindustrie angeht. Weil die Fashion-Shows konnten nicht stattfinden wie sonst. Also es gab keine großen Events, es gab keine Fashion Week. Und was mir dann noch irgendwie im Kopf geblieben ist, war ein ganz toller Film von Anne Imhoff von der Burberry Spring Summer Collection, war das, glaube ich, 2021, genau. Und da fand ich das auch sehr schön zu sehen, wie Alternativen geschaffen werden können
Ja.
und wie man jetzt auch vielleicht als Nicht-Fashion-Week-Gänger oder Gängerin sich und sich für Mode interessiert, wie man dann da doch teilnehmen kann und partizipieren kann. Und jetzt, wo du das auch angesprochen hast mit Usability, ist das ja auch ein Thema der ja, Barrierefreiheit
Ja.
der Kultur- und Kunstangebote. Und ich glaube, das wird ja von einigen Formaten auch schon praktiziert, wenn man jetzt zum Beispiel nochmal zu den Öffentlich-Rechtlichen geht. Da wird dann schon sehr darauf geachtet, zum Beispiel auf leichte Sprache oder zusätzliche Texte. Da wird das dann schon praktiziert. Das finde ich sehr schön und das im Museumskontext gibt es das auch schon, aber ich finde noch nicht genug.
Ja.
Und ich glaube, genau, das sollte auf jeden Fall noch kommen.
Ja, was da bei den Öffentlich-Rechtlichen jetzt auch im Kommen ist, ist, was ich letztens gesehen habe, auch verstärkt auf freie Lizenzen zu gehen. Das ist ja auch so ein Thema. Bereich rechtliches Urheberrecht, wie man überhaupt mit der Kunst umgeht im digitalen Raum. Also, wie stellt man das auf die Webseite? Wie kann das verwendet werden? Ne? Also Computer sind Kopiermaschinen. Das heißt, eigentlich jedes, ja, wenn ich dann eine Sammlung irgendwie digitalisiere, dann bedeutet das eigentlich, dass jeder mit einem Rechtsklick im Firefox einfach sagen kann, dieses Bild einmal downloaden. Wie gehe ich damit um? Also tue ich das unterdrücken oder tue ich das aktiv fördern? Mache ich damit irgendwas, dass die Leute das können? Das sind die Fragen. Und da war jetzt auch halt der Diskurs, um da jetzt diesen Faden öffentlich-rechtlichen nochmal kurz aufzunehmen. Warum ist eigentlich das gesamte öffentlich-rechtliche, die ganzen Inhalte, warum sind die eigentlich sozusagen hinter einer normalen Lizenz sozusagen geschützt, wobei wir doch sie als Gesellschaft sozusagen gemeinschaftlich finanzieren. Und da ist jetzt in den Mediatheken von ARD und ZDF, glaube ich, oder war es nur ARD, ich bin mir nicht sicher, sind es die ersten Beiträge und Bereiche auch explizit mit einer Creative Commons Lizenz versehen. Also das heißt, dass ich das zum Beispiel als Lehrer im Unterricht sozusagen verwenden kann, ohne irgendwelche urheberrechtlichen Konsequenzen fürchten zu müssen. Also zu bestimmten Themen, Nachrichten, Auszüge sozusagen vorzuspielen den SchülerInnen und die können dann sagen, was sie davon halten und so weiter. Genau, also man kann sich da vorstellen. Also solche Themen haben wir irgendwie in den Ja, eigentlich ist es ja nichts Neues, ne? Eigentlich ist es ja super logisch, und allen, die sich ein bisschen mit der digitalen Technik auskennen, total geläufig. Warum ist das nicht die ganze Zeit schon so? Und das sind einfach Themen und Fragen und Rahmenbedingungen, die ich das Gefühl habe, wir explizit oder im Besonderen hier bei uns in Deutschland irgendwie verschlafen haben. Die letzten
Genau.
10
Ja.
bis vielleicht sogar 20 Jahre. Da nicht vorausschauend schon proaktiv solche Systeme, diese Rahmenbedingungen direkt mit berücksichtigt haben.
Genau, also das sehe ich auch so. Und ich bin so froh, dass das Thema jetzt an Sichtbarkeit erlangt hat. Und ich freue mich darauf zu sehen, wie die Entwicklung noch so wird. Und das, ja, also ich bin da auch sprachlos, weil es fehlt einfach noch an Grundlagen. Und deswegen, also ich bin gespannt, was noch kommt. Ich hoffe, es geht in eine gute Richtung. Und es sind auf jeden Fall so, so tolle Projekte entstanden in den letzten Monaten. Und kostenlose
Ja.
Projekte, auch jetzt mit der Clubkultur, das gestreamt wird und so weiter. Das
Genau,
ist
zum Beispiel, ja.
ja, also das sind einfach tolle Projekte und ja, ich bin gespannt, was daraus noch so wird.
Ja, komm, wenden wir uns doch dem mal zu, weil es ist ja auch nicht
Ja.
alles schlecht. Ja, gucken wir uns mal ein paar Beispiele an. Wer macht das denn besonders gut? Auch in Sachen Kunstvermittlung, in Sachen künstlerische Bildung sozusagen. Darstellung und so weiter im Digitalen, was sind da irgendwie tolle, interessante Angebote? Ich habe mir ein bisschen was rausgesucht. Jetzt ist es so der Bereich professionelle Angebote, sage ich mal. Aber vielleicht hast du auch schon was. Also welches Haus, welche Institution hat denn da irgendwie jetzt was gut gemacht? Also du hast zum Beispiel Äpfelharmonie schon genannt. Fällt dir noch was ein aus dem Bereich?
Ja, also als ehemalige Städel-Mitarbeiterin muss ich ja einfach sagen,
Ja.
der Städel hat ganz tolle Angebote.
Das habe
also
ich hier auch auf der Liste, ganz, ganz oben fett und doppelt unterstrichen. Und die waren ja auch schon sehr, sehr früh dabei und sehr offensiv dabei, das auch zu bewerben. Also ich weiß gar nicht, bei welcher Buchmesse das war in Frankfurt, wo es da tatsächlich sehr, sehr prominent war in einem Bereich, wo sich das Städel aufgestellt hat. Ich denke, das muss 2017, 2018 oder so gewesen sein. Also schon in Anführungszeichen, aber trotzdem schon früher als die anderen, sag ich mal. Genau, und da kann man sich auf jeden Fall umschauen. Aber ich habe dich, glaube ich, unterbrochen. Bitte sprich weiter.
Nee, alles gut.
Ja.
Im Städel gibt es das Digitorial, digitale Sammlung, Städel Mixtape und auch die Zeitreise, die habe ich auch mitbetreut.
Okay.
Als ich noch da gearbeitet habe.
Ja.
Und das sind halt alles echt spannende Angebote. Und ich muss aber auch sagen, jetzt in meinem Masterstudiengang, da haben wir auch, also da kriege ich ganz, ganz tollen Input und auch einen guten Austausch mit Kommilitonen über digitale Kunstvermittlung. Und wie sich das so entwickeln kann, wo wir gerade stehen, aber auch was ja Kulturmarketingmöglichkeiten angeht. Und was ich finde auch immer geht, ist Arte.
Ja.
Also Arte hat ganz tolle Angebote. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, einfach sich mal durchklicken. Also von Wissenschaft bis Kultur, Pop, Philosophie. Das ist auf jeden Fall immer was Schönes. Und was wen ich auch noch sehr gut finde, ist Annika Meier schreibt fürs Monopol-Magazin und führt auch bei Clubhouse tolle Formate und Gespräche. Und ich finde auch ihre Arbeit mit der Galerie König finde ich auch sehr spannend.
Okay, also quasi so eine Personenmarke, die
genau
einfach weit vorne ist. Toll, super. Ich würde noch ein Addendum quasi machen, heißt es so? Also einfach ein Anhang in Sachen Städel.
Ja,
und zwar,
los.
Ich finde ja immer toll, wenn Leute Podcasts machen. Und da ist eben dieser Städel-Podcast Finding Van Gogh ist eigentlich auch ein super cooles Angebot. Produziert wunderbar. Und es geht darum, ja, einfach quasi eine Geschichte zu erzählen anhand eines Bildes und zu schauen, wo dieses verschollene Van Gogh-Bild denn hingegangen ist oder hin verschwunden ist. Das ist auch ein Teil von diesen digitalen Angeboten vom Städel, was auch sehr Furore gemacht hat, sage ich mal. Also Kunst, klassische Kunst, sage ich mal, jetzt im weitesten Sinne nochmal aus einer ganz anderen Sicht zu betrachten, und zwar aus so einer Storytelling-Perspektive. Genau, ich habe noch auf dem Zettel die Seite oder das Angebot Mood for Art von der Kunsthalle Karlsruhe. Die wurden auch ausgezeichnet mit dem Dick A. Moose Award, also ein furchtbarer Name.
Aha.
Aber das ist irgendwie so der Preis für die besten Digitalprojekte von Museen. Kenne ich auch nur über Twitter tatsächlich. Alles, was wir hier nennen, die geübten HörerInnen des Podcasts kennen es schon. Alles, was wir hier irgendwie nennen, kommt am Ende in die Shownotes und ihr könnt das ganz einfach und ganz easy klicken und euch das anschauen. Das so zur Randnotiz. Thema Mood for Art von der Kunsthalle Karlsruhe. Was machen die? Die haben eine Seite gestaltet, wo man sich die Sammlung der Kunsthalle sehr spielerisch und sehr niedrigschwellig anschauen kann. Und zwar einerseits, witziges Angebot ist so eine Art Chatbot, sage ich mal, den man aufrufen kann. auf der Webseite und der einem dann ein Bild irgendwie vorschlägt und dazu Fragen stellt. Also irgendwie so, ja, gefällt dir das Bild? Und dann ist es so ein Stillleben mit einer toten Katze irgendwie drin. Oh, und du denkst dir,
Ich
what the
meine,
fuck?
ja.
Und dann kannst du halt sagen so, ja, super, Stillleben ist genau mein Stil. Oder du sagst halt so, nee, tote Tiere will ich nicht sehen. Und dann klickst du das und dann erzählt halt der Bot irgendwie darüber, warum jetzt da auf diesem Bild die tote Katze abgebildet ist und was das mit der Künstlerin oder dem Künstler, ich bin mir gerade nicht sicher, zu tun hat und genau, in
Von
welcher
der
Tradition.
Kunsthalle Karlsruhe.
Genau, in welcher Tradition man das einordnen kann. Also ganz toll gemacht. Und das zweite ist so ein bisschen, heißt Mood Tracker. Und das ist so ein bisschen ein Spiel, wo man tatsächlich so, keine Ahnung, ja, umgedrehtes Memory, würde ich es mal nennen, spielen kann. Also man sucht sich ein Thema aus und dann kriegt man so Karten vorgeschlagen mit Darstellungen von Bildern. Und kann zu der Stimmung sozusagen das Bild aussuchen, was man ja, was man am besten mit sich sozusagen assoziieren kann. Also gibt es verschiedenste Themen wie irgendwie Morgenroutine oder Liebesfilm, glaube ich, sowas in der Art. Also ganz witzige Gedanken. Natürlich bei der Kunsthalle Karlsruhe kommt da natürlich auch vor Baden versus Schwaben. Und dann eben Bilder, die vorgeschlagen werden, um eben diesen Konflikt zwischen diesen Volksgruppen, sag ich mal, zu illustrieren und zu sagen, auf der einen Seite irgendwie, keine Ahnung, Spätzle, auf der anderen Seite irgendwas anderes zu essen, so, ne? Kann man sich sehr gut anschauen, ist wirklich super lustig und sehr kurzweilig. Genau, das ist das.
Aber voll schön. Also ich hatte mir nämlich auch zu meinen Lieblingsangeboten, hatte ich mir nämlich auch so Gamification-Angebote notiert. Und darf ich
Bitte, bitte.
okay.
Sehr, immer weiter.
Okay,
Ja.
super, weil ich fand das so schön, dass du jetzt auch von Karlsruhe geredet hast. Da habe ich nämlich auch was gesehen. Wo ich aber auch immer ganz gerne nachgucke, wenn ich so auf der Suche nach digitalen Angeboten bin, ist Museum 4.0. Das finde ich auch eine ganz spannende Seite und da habe ich zum Humboldt-Forum was gefunden. Und zwar entwickeln die gerade eine App, die heißt Mein Objekt. Und da geht es auch um ja, Gamification im digitalen Raum, so dass man Kunst und Gaming miteinander verbindet und aus der Gamer-Perspektive betrachtet. Und das ist ein ganz schönes Angebot. Das wird zurzeit noch entwickelt. Aber ich freue mich da auch schon total drauf. Und da kann man dann sich schon vor dem Museumsbesuch spielerisch mit den Exponaten und den Ausstellungen auseinandersetzen und im Nachhinein auch noch davon profitieren, indem man das dann nochmal ja, sich durcharbeitet und einfach ja, sich so spielerisch erkundet. Und durch diese Gamification, finde ich, ist ja so eine Emotionalisierung mit dem Haus nochmal viel höher, als wenn man einfach nur ja, locker ins Museum geht und sich nicht informiert hat und dann wieder nach Hause geht und im schlimmsten Fall halt irgendwie nichts mitgenommen hat.
Ja, verstehe. Vielleicht hat das auch das sehr umstrittene Humboldt-Forum nötig,
Ja.
so eine Verbindung mit dem Haus aufzubauen. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das wollen wir jetzt hier nicht noch zusätzlich anschneiden. Aber super spannend. Ich habe mir jetzt überlegt, weil natürlich ist es ja so, dass wir so ein bisschen, also das haben wir jetzt hier nicht nur aus dem Ärmel geschüttelt, jetzt so die ersten paar Beispiele, sondern ich habe dich ja vorgewarnt, dass das passieren wird, dass ich danach fragen werde. Aber ich habe jetzt auch im Vorfeld sozusagen überlegt, okay, warum stelle ich die Frage und was werden dann so an Beispielen kommen, sage ich mal. Und was haben diese Dinge dann gemeinsam? Also ich habe mir natürlich jetzt auch hier zum Beispiel Mut for Art oder Städel und so überlegt und geschaut, okay, was ist denn jetzt das, was solche Sachen gemeinsam haben, solche Angebote aus der ja, institutionellen Szene, klassische Kunst und Kultur im digitalen Raum, sage ich mal, jetzt ganz, ganz grob. Und meines Erachtens ist es so, dass diese Angebote Objekte, die sie ohnehin haben, sozusagen, digitalisiert dann vorliegen haben und diese digitalen Objekte, Bilder, Kunstwerke, was auch immer, dann zum Anlass nehmen, Geschichten zu erzählen, beziehungsweise Erlebnisse zu gestalten, vielleicht nochmal abstrakter. Aber ich finde das mit den Geschichten erzählen eigentlich nicht schlecht, sich besser vorzustellen, weil das neben eine Beziehung schafft, ne? Also eine Beziehung zwischen Kunstwerken herstellt, im Beispiel jetzt Mood for Art, mit diesem umgedrehten Memory-Spiel, zu sagen, so das oder das. Da sind dann quasi ja Bilder gegenübergestellt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, sondern irgendwie in so einen thematischen Kontext gerückt werden und deswegen erinnerungswürdig sind sozusagen. Also man hat dann zwei Bilder von derselben Sache, derselben Geschichte, also so typisch so Judith und Holofernes Thema, aber aus verschiedenen Stilen und verschiedenen Epochen. Und dann setzt man sich plötzlich mit dieser Geschichte auseinander. Genau, also Beziehungen herstellen zwischen Kunstwerken und aber auch, dann, das ist, glaube ich, das Wichtige dann dabei, eine Beziehung herstellen von der Kunst, die ich sehe, zu mir. Also was hat das mit mir zu tun als Betrachtendem? Warum sollte ich mir das anschauen? Warum sollte mich das interessieren? Was macht das mit mir? Diese ganzen Fragen, die eigentlich so in Anbetracht von Kunst, ja, wenn ich im Museum bin, eigentlich so diese Resonanz in mir anregen, so einen Moment der, ja, Reflexion. Ich habe auch mal gehört, so der Moment der Klarheit, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber zu schauen, okay, was stellt jetzt dieses Bild mit mir an? Was finde ich daran gut, was finde ich daran schlecht? Welche Geschichte wird erzählt? In welchem Kontext ist gerückt und so weiter? Und dass diese digitalen Methoden anhand von so Medientechnologien, wie jetzt interaktive Web-Anwendungen, wie Podcast, wie Gaming, Augmented Reality, das sind einfach Methoden, genau diese Resonanz herzustellen. Ich jetzt mal gesagt. So. Aber halt unter klugem Einsatz moderner Medientechnologie eine Geschichte zu erzählen und eine Beziehung zwischen Kunstwerk und mir herzustellen. Das haben diese Dinge gemeinsam, nach meiner Kurzanalyse.
Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Okay. Also, ich sehe das auch so.
Ja. Und dann, und das wäre jetzt quasi ein anderer Ansatz, wo wir uns auch drüber unterhalten können, wenn wir möchten, ist nämlich nicht dieser professionelle Angebot von Kunst im Digitalen, sondern tatsächlich digitale Kunst. Das ist nämlich, glaube ich, ein Unterschied. Also nicht etwas zu nehmen und das über Medientechnologien in den Kontext zu rücken, um mir dieses Bild irgendwie zu vermitteln, ne, Kunstvermittlung, oder näher zu bringen, sondern tatsächlich Medienkunst zu machen. Also mit den technologischen Mitteln Kunst zu schaffen. Und das ist nämlich dann nochmal eine ganz andere Faszination. Und das ist das, was wir, um jetzt dann wieder den Rahmen zu bilden, das ist das, was wir versuchen auch in unserem Projekt. Also nicht nur irgendwie zu schauen, okay, wir spielen jetzt Kunst über Bildschirme und Projektionen oder so aus, sondern wir machen tatsächlich mit der Medientechnologie, mit der digitalen Technologie, machen wir was, wie andere Leute das mit der Leinwand machen oder mit Farbe machen und so weiter. Und da gibt es natürlich nochmal andere Angebote und andere Werke und andere Ansatzpunkte, die irgendwie bemerkenswert sind, die das irgendwie interessant machen. Und da haben wir auch nochmal Beispiele rausgesucht.
Genau, also ich habe quasi ja den Klassiker der Netzkultur mitgebracht, und zwar die Nyan Cat von Christopher Torres.
Ja.
Und das finde ich einfach ein sehr schönes Beispiel, weil es jetzt ja wieder so aktuell geworden ist, weil es als NFT verkauft wurde. Und
ja, ist gewissermaßen ein Klassiker der Netzkunst,
genau,
sozusagen. Ne? Also wenn es irgendeinen Klassiker gibt, dann ist es ja, oder wenn es irgendwo Klassiker gibt, dann ist es auf jeden Fall in dieser Meme-Kultur, weil das so eine Popkultur geworden ist, im eigenen Recht sozusagen. Und das Ur-Meme überhaupt ist eigentlich, sind eigentlich Sachen wie eben die Nyan oder Nyan oder keine Ahnung. Nyan Cat. Also das kennt jeder, ne? Das ist diese Pixel-Art fliegende Katze mit dem Regenbogenschweif. Genau, und dieser Klassiker im Prinzip ist jetzt nochmal besonders prominent geworden, nochmal in die Schlagzeilen gerückt. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen skizzieren, warum?
Ja, kann ich gerne machen. Und zwar wurde das GIF, was ja ursprünglich kostenlos war, man konnte es bearbeiten, man konnte es als Video bei YouTube hochladen, was auch ja passiert ist. Und dieses Werk wurde jetzt quasi als ja mit einem Echtheitszertifikat in Form eines NFTs wurde es verkauft und erzielte halt die Summe von 500.000 Dollar. Und das hat natürlich dann große Wellen geschlagen in der Zeitung. Und da wurde dann wieder tatkräftig ja diskutiert, inwieweit das ja vertretbar ist. Aber ich finde halt, also was die Netzkultur angeht, ist es ein großer Teil. Memes sind ein großer Teil davon. Und also die Preise, über die lässt sich ja streiten, aber auf jeden Fall ist es so zu einem Kulturgut geworden und ich finde es auch berechtigt.
Ja. Also vor allem, was halt da interessant ist, ist eben dieses Thema auch diese NFT-Krypto-Art. Ich muss jetzt nochmal nachschauen, kurz, für was NFT eigentlich genau die Abkürzung ist. Das ist Non-Fungible Token. So.
Genau.
Genau, das haben wir jetzt gerade kurz aus der Redaktion den Hinweis erhalten, quasi. genau, was steckt da dahinter? Das ist quasi ein unverwechselbarer Eintrag auf einer Blockchain, der zertifiziert, dass wem sozusagen ein digitales Stück Code oder ein digitales Stück Datum ursprünglich gehört und wem es im Moment gehört. Thema Blockchain, und das hat wirklich riesengroße Wellen geschlagen, und das hat so große Wellen geschlagen, dass ich auch mit dem Guido aus dem Projektteam hier schon darüber gequatscht habe, und vielleicht werden wir dann auch in einer der nächsten Podcast-Episoden hier eine komplette Episode einfach nur diesem Thema NFT widmen. Weil das Problem daran ist, also einmal dieser umstürzlerische Gedanke, dass jetzt digitale Kunst gar nicht mehr so durch diese Kopierbarkeit definiert wird, wie es bisher eigentlich der Fall war, sondern dass man jetzt plötzlich unverwechselbare Besitzansprüche auf ein digitales Datum sozusagen anmelden kann. Das ist natürlich irgendwie revolutionär. Oder auch irgendwie seltsam und schwer zu begreifen, warum das jetzt so ist. Und das ist eine Riesendiskussion, die gerade entsteht. Eine andere Diskussion ist, dass die klassischen Blockchain-Technologien, sage ich mal, die auch in der medialen Öffentlichkeit wirklich sehr breit diskutiert werden und wurden, eben die Bitcoin- und Ethereum-Blockchains, dass die eigentlich eine ökologische Vollkatastrophe sind. Dass die bei ihrem Betrieb und der Erstellung von Stellen auf dieser Blockchain, sage ich mal, was dann eben Bitcoins oder Ethereum-Einheiten sind, dass für diese Erstellung wahnsinnig viel Energie und wahnsinnig viele Treibhausgase ausgestoßen werden. Und das eben einen krassen klimatischen Impact hat. Und eigentlich für nichts, muss man ja sagen, ne? Also eigentlich nur dafür, dass ich einen so und so viel stelligen Code auf einer Blockchain habe. Und da gibt es eine Gegenbewegung jetzt. Und das ist so mein erstes Beispiel, das ich jetzt hier so mitgebracht habe aus diesem Bereich digitale Kunst. Nämlich das Phänomen Clean NFT, das sich jetzt so ein bisschen im Untergrund von diesem Hype, der um die großen NFT Deals, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen gemacht wurden, entstanden ist. Und da insbesondere die Seite Hick and Nunk oder Hick and Nunk, also keine Ahnung, wie das ausgesprochen werden soll. Da ist der Claim so ein bisschen Decentralized Digital Assets, und die funktionieren bisschen anders, im Prinzip die gleiche Technik, aber die haben eine Blockchain darunter, so wie ich das jetzt bisher verstanden habe. Ich bin da auch noch nicht komplett durchgestiegen. Die haben, ja, eine Blockchain, spannend. Die haben eine Blockchain darunter, die eben nicht so einen krassen Impact hat, sondern ganz einfache Berechnungen sozusagen drunter liegen hat. Also da ist es quasi egal, ob ich jetzt auf dieser Blockchain was mache oder einen Tweet schreibe, sozusagen. Das hat den gleichen den gleichen Klima-Impact. Und das ist so eine Graswurzelbewegung, wirklich mit Community-Charakter. Das ist Open Source. Und das hat wirklich in kürzester Zeit eine ganze Bewegung ausgelöst in diesem Creative Coding Bereich. Auch der Guido aus dem Projektteam hat schon auf Hick at Nunk veröffentlicht. Und ja, also wirklich ein wahnsinniges Phänomen. Man weiß gar nicht genau, wie man das jetzt beschreiben soll. Ist es eine Galerie? Ist es ein Marktplatz für Kunst? Weil du kannst natürlich dann auch mit der Kryptowährung, die da sozusagen die Originalität sichert, auch da dann Kunst kaufen oder auch nicht. Das kann man ganz einstellen, wie man das möchte. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie an und für sich ein Kunstwerk. Also an und für sich ist es auch eine Art Performance, zu sagen, so, nee, wir machen da nicht mit bei diesem Großbetrieb des Kunstmarktes, wo jetzt irgendwie für Millionen von Dollar irgendwelche Sachen dann irgendwie welche NFT-Tokens da verscherbelt werden. Sondern wir machen da was Eigenes, wir bauen da was Öko-freundliches und was offen gecodetes, wo halt jeder auch mit dran rumbasteln kann. Und da ist jetzt innerhalb kürzester Zeit mehrere tausend Werke darauf entstanden. Und das werden wir euch auf jeden Fall auch verlinken. Und wie gesagt, vielleicht auch dazu nochmal einen Podcast machen. Da ist ja vom qualitativen Anspruch her ist natürlich auch viel Crap dabei, und in dem Moment, wo ich völlig unkuratiert irgendwas hochladen kann als Mensch, sind da auch natürlich auch so not safe for work Sachen dabei, sag ich mal. Also, aber es ist an und für sich einfach ein Phänomen, das irgendwie so, ja, irgendwie nochmal verdeutlicht, wie stark eigentlich so Kunst davon abhängig sein kann, wie sich Technologien weiterentwickeln. Und das habe ich auch das Gefühl, das mögen in der Kunst- und Kulturbereich manche Leute gar nicht so gerne hören, dass solche technologischen Wandlungen, solche technologischen Neuentwicklungen auch was mit ihnen zu tun haben können. Aber anscheinend ja doch. Also anscheinend können solche Umstürze in der Technologie dann einen Wandel auslösen, den man dann wieder hinterher rennen muss. Und es einfach super spannend ist. Genau.
Ja, also genau, da sage ich noch gerne was zu. Und ja, zwar habe ich mich, als ich so ein bisschen für einen neuen Blogartikel recherchiert habe, habe ich mich auch mit neuen Studiengängen auseinandergesetzt. Mhm. Für Medien, für Medienkunst, Videokunst und so weiter. Und das ist eine total schöne Entwicklung. Also es gibt ganz, ganz vielfältige Studiengänge, wo man sich mit neuen Medien und Medienkunst beschäftigen kann. Also das geht über Medieninformatik, Mediengeschichte, Medienkunst, von wegen Videokunst und so weiter. Also es gibt noch ganz, ganz vieles mehr. Ja. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, dass da ein Studium entsteht, für den sich auch viele junge Leute interessieren, wo wirklich gute Arbeiten entstehen und wo man sich ausprobieren kann. Deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, dass auch auch so ein paar Sachen hochgeladen werden, die so ein bisschen aus der Reihe fallen. Denn ich glaube, dadurch, dass man einfach mal loslegt zu produzieren, entsteht ganz viel Neues und ganz viel Spannendes.
Ja, auf jeden Fall. Also das sind auch tolle Sachen dabei, aber eben völlig, ja, also ich hab's schon gesagt.
Ich guck's mir auf jeden Fall gerne mal an. Ja. Also ich hab's mir auch direkt aufgeschrieben.
Genau.
Und ja.
Auf jeden Fall, also es ist, was mich daran fasziniert, ist halt, dass es plötzlich so eine Stimmung macht bei den Leuten, dass künstlerisch agierende Menschen in Bewegung kommen und dann sich das anschauen und dann überlegen, was heißt das jetzt für mich? Was können wir denn damit machen? Also wir haben auch in unserem Projekt jetzt schon direkt dann am Freitag, als wir darüber gesprochen haben, so Mensch, was heißt das denn jetzt für uns? Was können wir denn jetzt damit machen? Auch schon Ideen produziert. Und
Ja, voll
das ist
schön,
natürlich
ja.
dann spannend, ne? Wenn dann direkt die Gedanken losgehen können, okay, wie können wir das denn jetzt künstlerisch nutzen? Was bedeutet das denn für uns, wenn diese neue Technologie an den Start geht? Genau. Ich habe ein bisschen einen Blick auf die Zeit. Also ich finde es wunderbar interessant, mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir müssen jetzt aber langsam zum Ende kommen. Vielleicht macht jeder noch ein Beispiel und dann verabschieden wir die Menschen da draußen. Und was hältst du von dem Vorschlag?
Ich finde den super Vorschlag, doch.
Okay,
Können wir gerne so machen.
dann fangen wir mal an. Was ist dein letztes Beispiel?
Mein letztes Beispiel, ich hatte mir, glaube ich, auch eure Seite, eure digitale Ausstellung überlegt, ne?
Okay.
Beziehungsweise, ich bin von eurer Ausstellung quasi ausgegangen und habe dann einfach mal so geguckt, ne, wie das bei euch so läuft, mit Generative Art und Design und so weiter.
Ja.
Und dann bin ich auf einen Architekten gestoßen, den ich irgendwie ganz spannend finde. Der heißt Michael Hansmeier. Und der beschäftigt sich auch mit Generative Design und mit dem Gedanken, dass man quasi nicht nur ein Objekt entwirft, sondern einen ganzen Prozess. Und
Ja.
das fand ich halt auch ganz schön bei euch bei der Ausstellung, dass ihr das so verinnerlicht habt. Und quasi so durch dieses Storytelling durch eure Ausstellung geführt habt.
Das ist schön, das
Und
freut mich sehr, dass der Gedanke tatsächlich ankommt. Ja.
ja, wirklich. Und dann habe ich ein Bühnenbild von ihm gesehen, weil, wie du vielleicht schon gemerkt hast, ich gehe eigentlich gar nicht von der digitalen Kunst nur als digitale Datei aus, sondern ich versuche auch immer die Übersetzung in den physischen Raum.
Ja.
Und da sind mir halt seine Architekturen aufgefallen. Zum Beispiel hat er ein Bühnenbild gestaltet zu Mozarts Zauberflöte in Brüssel, den er halt mit Hilfe eines Algorithmus gestaltet hat und mit dem Zufallsprinzip. Und das finde ich halt sehr schön, dieses Prinzip des Chaos und der Ordnung. Und wie dieser Erzählraum dann entsteht durch den Algorithmus.
Ja, Wahnsinn, cool.
Und ja, das finde ich also ganz spannend und in Bezug auf wieder Musik und Räumlichkeiten, da kommen wir dann wieder auf die Elbphilharmonie zurück. Die haben ja auch eine ganz, ganz tolle Architektur. Die haben auch, was den Ton angeht, eine ganz bestimmte Akustik in den Räumen. Und das finde ich dann so toll, wie der Algorithmus dann diesen Raum oder den Klang, diese Klangkunst bestimmt.
Ja.
Das habe ich mir notiert.
Sehr schön, wunderbar, cool. Also ich finde auch, und das haben wir tatsächlich jetzt noch nicht besprochen, das, womit wir uns in unserer Ausstellung am meisten beschäftigen. Und ich bin ganz aus dem Häuschen, dass das dir unser Grundgedanke so zugesagt hat, so gefallen hat. Ja, auf jeden Fall. Eben dieser Gedanke der Generative Art und des Creative Coding. Das ist was glaube ich, tatsächlich noch sehr, sehr, sehr unterrepräsentiert ist oder einfach unbekannt ist. Eine Kunstrichtung, die auch gerne irgendwie abgetan hat, also sich bewegende Bildchen oder so, keine Ahnung. Aber ganz faszinierende Sachen bei rauskommen können. Und das ist auch
Auf jeden Fall, ja.
mein letztes Beispiel, also Handreichung an die Leute da draußen, die sich damit weiter auseinandersetzen möchten. Also außer der Ausstellung Vison Mixing Senses, die ihr euch natürlich sehr gerne weiterhin jederzeit anschauen könnt. Ja, ein Einstieg in das Thema ist so das, ich sag mal, das Œuvre von Jean-Yves Le Mercier. Das ist ein sehr, sehr bekannter ja, Medien-Digital-Künstler, also im Allgemeinen Mensch, der Kunst mit Computer macht und der das auch, was du gerade beschrieben hast, sehr, sehr gut hinbekommt. Also nicht nur die Sachen irgendwie bildschirmtauglich aufbereitet, sondern wahnsinnig fantastische Werke, Exponate, wie auch immer, Performances gestaltet mit Projektion, Bildschirm, Licht im Raum, sag ich mal. Und
ja.
Da kann man sich, eigentlich reicht es schon, dem auf Instagram zu folgen, weil da die meisten Sachen auch einfach hochgeladen sind und man sich das anschauen kann. Im Moment gibt es auch eine super spannende Ausstellung, die er macht in Spanien, ich weiß gar nicht, in Madrid, ich weiß aber nicht, wie das Museum heißt, ist ja auch egal. Und da gibt's ganz, ganz faszinierende Videos, wie dann Leute in diesem, ja, sich auf Bewegungen reagierenden Projektionsräumen stehen und da eine Geschichte erzählt wird. Und was ich persönlich schon mal gesehen habe, war das Werk Constellation. Was bezeichnenderweise tatsächlich bei dem Lichtfestival in Metz war, Metz, Frankreich, in der in Lothringen. Das heißt auch Constellation de Metz, deswegen ist es so bezeichnet. Und was der oft macht, ist eben so geometrische Formen, mit geometrischen Formen so Raumillusionen zu erzeugen. Und Constellation, das Werk, funktioniert als Projektion auf einem Sprühnebel, also so einer Wasserfontäne im Prinzip. Also
ja.
Licht von verschiedenen Seiten projiziert auf Wasser. Und das ist einfach ein unglaubliches Feeling, vor Ort zu sein und diese digitale Projektion auf eine physisch sich bewegende Sphäre, weil das Wasser halt in der Luft wabert, zu sehen. Und das ist, also das sieht auf dem Bildschirm schon gut aus, aber es ist halt wahnsinnig cool in echt und ich hoffe, dass man das auch bald wieder irgendwo zu sehen bekommt. Also das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, wenn man da sich über Social Media ein bisschen berieseln lassen will aus dieser Creative Coding Welt.
Ja,
und der, also für die Nerds oder die da draußen sich dafür interessieren, der publiziert auch oft, wie er das dann gemacht hat, mit welcher Technologie. So, liebe Amanda, wir machen an jedem Podcast zum Schluss ein kleines Spiel. Und ich hoffe, du hast noch Lust und bist noch wach genug.
Ich bin bereit.
Mitzuspielen. Und zwar für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, das Spiel geht folgendermaßen. Ich stelle Amanda Fragen, kurze Fragen. Und sie muss das Erste, was sie damit assoziiert oder was ihr als erstes einfällt, sagen. Die Fragen sind zweierlei. Einerseits sind es Fragen mit einer offenen Antwort, wo du einfach sagen kannst, was du möchtest. Und die zweiten Fragen sind dann so Entweder-Oder-Fragen, wo man sich dann für eine Option entscheiden muss. So, das sind die Regeln. Geht ganz leicht. Noch ein bisschen lockern, so aufwärmen, sage ich immer dazu.
Sehr gut, ja.
Und dann kann es auch direkt losgehen mit der ersten Frage. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Also, sorry. Muss selber nochmal kurz reinkommen.
ja, alles gut.
Genau, eine Frage, die wir uns in unserer Ausstellung stellen, die Ausgangsfrage ist, wie sieht Musik aus? Was glaubst du?
Musik sieht, glaube ich, wie ein Tanz aus.
Sehr schön. Wir leben ja im Zeitalter von Streaming und reiten gleichzeitig irgendwie auf der Welle von Vinyl, Retro, Schallplatten, wie auch immer. Was hat sich in den letzten 10 Jahren für dich beim Musikhören geändert?
Also ich bin auf jeden Fall offener für Musik geworden.
Mhm.
Aber wenn ich irgendwie eine Playlist oder ein Album gefunden habe, was mir gefällt, dann höre ich es immer noch rauf und runter. Also ja. Also ich bin ein bisschen offener geworden, aber ich kann dann auch nicht anders. Also mir wird das dann auch nicht langweilig.
Offen, aber treu sozusagen.
Ja, genau.
Okay, entweder oder Fragen. Musik oder Malerei?
Malerei.
Museum oder Konzert?
Museum.
Streaming oder Vinyl?
Streaming.
Ja?
Ja, ja, doch, schon.
Playlist oder Album?
Album.
Video oder Audio?
Video.
Warum?
Mein Bruder studiert an der Kunsthochschule für Medien Film.
Mhm.
Und ich gucke mir einfach total gerne seine Videos an.
Okay, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Begründung. Die lass ich mal gelten. Okay, weiter. Digital oder analog?
Digital.
Was hast du denn zuletzt gehört?
Ich habe vorhin Radio gehört.
Ja, was kam denn im Radio? Welcher Sender?
Oh Gott, ich glaube, es war WDR5.
Oh, okay.
Ja,
Die sind doch
also.
die, die sind die, aber sind das nicht die, die sind doch die mit den coolen Hörspielen auch immer, oder?
Ja, genau.
Ja,
Also, die
nice.
hören wir dann auch immer am Wochenende.
Sehr cool. Ja, doch, das finde ich auch nice. Das ist richtig nice.
Ja.
Und was hast du zuletzt gesehen?
Ich habe den Film Yesterday gesehen.
Ah, der Beatles
Ja.
Alternative Reality.
Genau. Ja, ganz toller Film mit Ed Sheeran. Und ja, also hat sehr viel Spaß gemacht. Da kamen wir dann auch wieder drauf, auf diesen ja, kostenlosen Eintritt. Und das wird ja auch da thematisiert bei dem Film. Also ja, hatte alles drin, was Spaß macht.
Sehr schön. Ich glaube, unser Podcast hatte auch alles drin, was Spaß macht. Mir hat es auf jeden
Auf jeden
Fall
Fall.
sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst.
Dankeschön.
Und ich hoffe, dass auch viele Leute da draußen jetzt auf den Geschmack gekommen sind, digitale Kunst und Kultur noch viel, viel mehr in den eigenen, ja, keine Ahnung, Kunstgenuss, Kosmos aufzunehmen. Auf jeden Fall solltet ihr Amanda und dem Blog folgen auf Instagram Digital Art and Culture und ihr solltet auch unsere Online-Ausstellung Vison Mixing Senses anschauen und diesen Podcast gegebenenfalls abonnieren und mit ja, einer Bewertung versehen, Kommentare schreiben, falls ihr noch Ideen, Gedanken habt oder eigene Beispiele, die euch noch eingefallen sind nach dem Hören dieser Podcast-Episode. Ich sage Tschüss, bedanke mich fürs Zuhören und bis bald.